Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Lasst uns beten. Vater, danke, dass wir aus diesem Lobpreis rauskommen dürfen, jetzt auf dein Wort hören dürfen. Danke, Herr, was du mit uns vorhast. Und danke, Herr, für das, was du bereithältst, was wir entdecken können und was wir neu lernen können aus deinem Wort. Wiederfinden können, aber auch wirklich ganz neu finden dürfen. Danke, Herr, für diesen Vormittag. Amen. Wir sind heute im Text im ersten Petrusbrief im Kapitel 2. Kapitel 2 vom ersten Petrus, dort die Verse 1 folgende. Und diese Verse sind sehr voll, also sehr stark gefüllt, die einzelnen Verse. Ich habe das beim Vorbereiten so gedacht, eigentlich könnte man fast jeden Vers oder zumindest immer zwei Verse zusammennehmen und da jeweils eine Predigt draus machen. Und meine Aufgabe ist jetzt, das in den nächsten paar Minuten zusammenzufassen, dass das nicht zu lang wird, weil wir wollen ja jetzt keine 10 Predigten hintereinander hören. Oder möchte das jemand melden? Ja? Ah, gut, super. Wir treffen uns dann anschließend nach dem Gottesdienst und machen noch den Rest dann im Detail, ihr zwei, ja? Gut. Wir sind in diesem Text drin und ich möchte ihn gar nicht lesen, sondern lade euch ein, dass ihr das aufschlagt und mitlest, während wir da durchgehen. Es ist 1. Petrus Kapitel 2, ab Vers 1, und da gehen wir jetzt durch, aber ganz untypisch, wir starten nicht bei Vers 1, sondern ihr müsst heute rückwärts denken. Und zwar starten wir in Vers 10. Also 1. Petrus Kapitel 2, Vers 10, und dann kommen wir zum Finale in Vers 1. Also wir müssen heute mal gerade als typisch Deutsche umdenken, wir zählen nicht von 1 bis 10, sondern von 10 rückwärts bis zu 1. Und das macht dann vielleicht auch Sinn. Lasst euch einfach mal mit hineinnehmen in das, was dort steht. Und in diesen Countdown aus 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 10 bis 1. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt erfahrt ihr seine Barmherzigkeit. So heißt es in Vers 10. Wir sind diejenigen, die aus Vers 10 rauskommen können und sagen dürfen, sagen können, wir sind in Christus, im Volk Gottes. Es heißt dort zuerst, einst wart ihr nicht sein Volk. Das heißt, wir gehörten nicht zu Gottes Volk. Petrus nimmt das, wie er es so häufig macht in seinem Brief, aus dem Alten Testament, wo Gott mit seinem Volk redet und sagt, ihr seid nicht mehr mein Volk. Das kommt im Hosea Kapitel 1 vor. Ihr seid nicht mein Volk. Ihr gehört nicht mehr zu mir. Aber trotzdem kümmert sich Gott und sagt dann, obwohl ihr Heiden seid, obwohl ihr weg seid von mir, obwohl ihr nicht mein Volk seid, hole ich euch zurück, weil ich euch bei mir haben möchte und sage dann, ihr sollt jetzt wieder mein Volk sein. Dasselbe heißt es dann auch nochmal in Psalm 102, wo es heißt, dass alle Königreiche zusammenkommen werden und alle Völker Gott preisgeben werden, ihn loben werden und ihm die Ehre geben werden. Ab Vers 31 von Psalm 102 folgender. Das ist auch die Erinnerung, dass Gott sagt, als ihr noch meine Feinde wart, habe ich mein Leben für euch gegeben, meinen Sohn für euch geopfert, wie es in Römer Kapitel 5 heißt. Gott hat sich aufgemacht und hat gesagt, ihr sollt mein Volk sein. Wir sind eingeladen von Gott, sein Volk zu sein. Und die, die wir eigentlich kein Erbarmen hatten, sollen jetzt Erbarmen kriegen von Gott. Er erbarmt sich über die Menschen. Gott erbarmt sich und sagt, ich möchte mit den Menschen unterwegs sein. Ich möchte die Menschen, die ich geschaffen habe, bei mir haben und ich habe Barmherzigkeit für sie. Die, die einst keine Barmherzigkeit haben, bekommen jetzt Barmherzigkeit von Gott. Gott tut das Ganze in Christus und lädt uns ein, in Vers 9, eine Priesterschaft zu sein. Eine Priesterschaft, in der wir leben sollen, als auserwähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. In Christus, und wenn wir sein Erbarmen annehmen, haben wir ab jetzt Königswürde. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann dürfen wir sagen, wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Dann seid ihr Gottes Töchter und Gottes Söhne. Und ihr dürft wissen, dass ihr aus der Dunkelheit herausgenommen seid, ins Licht, in das Licht, was in Christus ist. Das ist das, was Johannes auch so schön beschreibt. Ihr könnt das Licht annehmen, was in Christus ist. In 9, Kapitel 9 von Johannes, Vers 5 heißt es, Jesus Christus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Und wer ihm nachfolgt, der muss nicht mehr in der Finsternis wandeln. Und trotzdem ist es so, dass Jesus zwar ruft, aber nicht jeder sich ins Licht rufen lässt. In Johannes Kapitel 1 heißt es, sie haben das Licht gesehen, es wandelte unter ihnen, aber sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und genau zu diesem Dilemma oder dieser Entscheidung ruft Petrus jetzt auf und sagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr ins Licht kommen. Und dann seid ihr Priester des Höchsten. Dann seid ihr die, die das verkünden, die von ihm erzählen und von ihm weitersagen. Dann seid ihr die, die von Jesus reden, die Jesus groß machen. Und das allen Menschen um euch herum. Hier in der Gemeinde, aber auch wenn wir aus dieser Gemeinde hinausgehen, wenn wir in den Alltag reingehen und dann in der kommenden Woche in der Klasse, auf der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, bei Freunden, im Verein, überall, wo wir unterwegs sind, von Gott weitersagen. Und da ist es schön, dass Paulus das auch aufgreift in Römer Kapitel 10, wo er sagt, wie sollen denn die Menschen das Licht und Christus erkennen, wenn es ihnen keiner sagt? Wie sollen sie denn vom Heiland hören, wenn keiner mit ihnen redet, wenn es ihnen keiner predigt? Und das ist unsere Aufgabe, dass wir als berufene Priester aus diesem Vers 9 heraus sagen können, lasst euch umkehren zu Gott. Seid bei Gott dabei, seid mit Jesus unterwegs. Und das ist dann auch das, was herausfordert in Vers 8. Er, also Jesus, ist der Stein, an dem sich Menschen stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm, doch dazu sind sie bestimmt. Ja, dazu sind die Menschen bestimmt, dazu ist die ganze Situation bestimmt. Jesus ist nicht gekommen, um mit allen einfach nur gut Freund zu sein, sondern er ist gekommen, um diese Welt zu retten, um die Menschen zu retten. Und das ist für viele Leute ein Stein des Anstoßes, ein Stein zum Anstoßen, ein Stolperstein, eben ein Eckstein. Ein Stein, wo man die Entscheidung treffen muss. Will ich auf diesen Stein, auf diesen Fels, auf diesen Herrn vertrauen oder will ich das nicht? Und wenn es nicht zu dem Dranstoßen kommt, wenn ich nie von Jesus höre und ich mich nicht an Jesus stoße, dann kann ich mich ja auch gar nicht entscheiden zu Jesus, weil ich gar nichts davon weiß. Und deswegen ist es wichtig, dass Menschen sich auch daran reiben und sagen, das, was Jesus sagt, das, was er für einen Anspruch hat, will ich das wirklich? Will ich mein Fundament auf Jesus bauen, auf diesen Eckstein, oder will ich das nicht? Jesus sagt von sich selber, in den Evangelien lesen wir das immer wieder, dass er das Leben ist, dass er gekommen ist, um Leben zu bringen, das ewige Leben zu bringen. Und dazu lädt er alle Menschen ein und sagt, ihr dürft kommen. Ihr dürft kommen und auf mich bauen. Das wird schon angekündigt im Alten Testament, dass Leben gegeben wird. Dort wird von dem Fels, von dem Stein berichtet. In Exodus, also 2. Mose Kapitel 19, Vers 6, heißt es, Mose schlug den Stein und es kam Wasser heraus. Weil das Volk Israel kein Wasser und damit kein Leben hatte, musste der Stein geschlagen werden, damit es Wasser gibt. Und das ist ein Bild für Christus, dass er, wenn er geschlagen wird und ans Kreuz geschlagen wird, dass er dann das Leben bringt. das ewige Leben aus sich heraus und dass er dann die Quelle des Lebens ist. Jesus hat sich ans Kreuz schlagen lassen, der Fels hat sich zerschlagen lassen, damit wir gerettet werden und ewiges Leben haben in Christus. Und das ist die Aufforderung oder dieses Herausrufen, dass wenn du dich stößt am Stein, dass du dann überlegst, will ich mich stoßen lassen oder will ich auf diesen Stein bauen? Will ich ihn als Stolperstein nehmen oder will ich ihn als Wendestein nehmen? Will ich mich darauf verlassen oder will ich mich herausrufen lassen? Will ich zu diesem Licht gehen, was wir vorher hatten, oder will ich nicht gehen? Also eine kurze Frage zwischendrin. Wer tappt gerne im Dunkeln? Okay, beruhigt mich. Und trotzdem heißt es, sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Viele Menschen tappen lieber im Dunkeln, stoßen sich an dem Stein, aber gehen dann einfach weiter, ohne auf das Fundament zu bauen. Und hier ist die Einladung auch nochmal von Petrus, der sagt, baut doch auf diesen Stein, auf diesen kostbaren Stein, auf den Eckstein Jesus Christus. Denn er ist das Fundament zum Leben. So heißt es auch in Vers 7, für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein kostbar. Ist ein kostbarer Stein, sein Schatz. Christus, der Eckstein, ist der Stein, auf den man sein Leben bauen kann. Wenn wir heute von Jesus reden, dann sollte deutlich werden, dass wir auf diesen Stein bauen, wie es weiterhin im Vers heißt. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Es ist so, dass dieser Eckstein, Jesus Christus, auf dieser Welt war und verworfen wurde von den Menschen. Gerade vom Volk Israel, aber auch von den Römern und von Menschen ringsrum, die gesagt haben, wir wollen damit nichts zu tun haben, das ist nicht unsers. Aber dieser Stein ist ein kostbarer Stein, er ist der Eckstein, der Grund, auf dem unsere Gemeinde gebaut sind, auf den wir gebaut sind, weswegen wir heute als Heiden sagen dürfen, wir sind sein Volk. Wir haben Erbarmen durch ihn, weil er unser Eckstein ist, dieser kostbare Stein. Er ist der Stein, auf den wir bauen dürfen. Er ist das Fundament, was wir haben, wie es dann in Vers 6 heißt. Darum steht auch in der Schrift geschrieben, seht her, ich lege in Zion einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Ja, wer auf Gott baut, hat ein sicheres Fundament. Wer auf Jesus vertraut, hat das Fundament im Leben. Der hat Halt. Das ist das, was Petrus hier verspricht. Das erinnert an das, was wir in Matthäus Kapitel 7 lesen, wo es zwei Bauherren gibt. Der eine baut auf Sand, der andere auf Stein. Der eine tut sich leicht, weil er schnell ein Fundament ausgehoben hat und alles aufbauen kann und schnell wohnen kann. Der andere muss erstmal den Stein ausgraben, muss darauf bauen und hat es schwer. Aber wenn dann Stürme kommen, gerade auch im Leben, dann hält das Fundament aus Stein etwas aus. Das Sandfundament wird weggewaschen. Und da sagt Jesus, baut auf den richtigen Fels, baut auf Gott, baut auf mich, sagt Jesus. Das ist das, was Jesus auch sagt in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist das Wichtigste. Sucht nach Gottes Reich, sucht nach Christus, sucht nach dem, was er für euch hat. Das ist das Entscheidende. Dann wird euch alles andere zufallen. Das Wichtige ist, sucht nach dem Reich Gottes. Habt in ihm das Fundament. Dann, wenn wir dieses Fundament haben, können wir einstimmen in Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Diese sind Gott sehr willkommen, weil Jesus Christus sie bewirkt. Das ist es, was unser Auftrag ist. In unserem Leben sollen wir diesen geistlichen Touch haben. Wir sollen geistig mit Gott unterwegs sein. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Paulus schreibt das sehr schön in Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Euer Leben soll ein Gottesdienst sein, ein Wohlgeruch vor dem Herrn. Das, was ihr lebt, was ihr vorlebt, soll euch verändern und soll die Menschen in eurem Umfeld verändern. Gott möchte uns gebrauchen, dass wenn wir uns von ihm prägen lassen, dass unser Umfeld verändert wird und dass sie Christus kennenlernen durch unseren Gottesdienst. Nicht nur durch den Gottesdienst heute Morgen, sondern durch den Gottesdienst, der anfängt, wenn wir heute nach Hause gehen. Wenn wir dann in der Nachbarschaft unterwegs sind, wenn wir vielleicht spazieren gehen, wenn wir morgen in der Arbeit stehen oder im Studium, in der Schule oder wo immer wir unterwegs sind. Dass wir dann sagen, unser Fundament ist Christus und wer uns sieht, soll Christus erkennen, weil Christus unser Zentrum und unser Fundament ist. Und dieses Fundament, was wir haben, das soll nicht nur erkannt werden, sondern dazu dürfen wir auch einladen, wie es in Vers 4 heißt, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Gott hat Jesus Christus, seinen Sohn, zum Eckstein und Fundament gesetzt. Er hat es bestimmt und hat gesagt, das ist der, worauf alle Rettung basieren wird. Er ist der Halt für alle Menschen. Das ist Christus. Er ist derjenige, der kommen soll. Und Jesus selber sagt schon in Lukas 20, ist von mir geschrieben, ich bin der Eckstein, der verworfen wird und so soll es sein. Und trotzdem weiß Jesus, dass er der kostbare Stein für den Vater ist. In Römer 9, Vers 33 heißt es auch, er ist verworfen worden von den Bauherren, den Pharisäern und Schriftgelehrten vom Volk Israel, noch von den Römern, von den Nationen, die da waren. In Jesaja 28, Vers 16 wird es angekündigt, dass Jesus kommen wird, dass der Eckstein kommen wird, aber dass er verworfen werden wird. Und trotzdem sagt Gott, auf ihn baue ich mein Reich. Und das ist dann die Erfüllung, die wir in Daniel Kapitel 2 sehen, wo eine große Statue da ist, die zerworfen wird von einem Stein, der kommt und dann fallen muss, weil dieser eine Stein, dieser Christus, alle Welt lenkt und alle Welt verändert. Und dieser kleine Stein wird das Fundament, dass Gemeinde entstehen kann, dass Menschen zu Gott kommen können. Gott hat Jesus gewählt, auserwählt und gesagt, mein Sohn soll kommen, um diese Menschheit zu retten, um die Menschen zu mir zurückzuholen. Und dieses kostbare Geschenk haben wir in Christus, dem Eckstein. Und wer das einmal erkennt, der schmeckt und sieht, wer Christus ist. Und das ist auch das, was in Vers 3 steht. Geschmeckt habt ihr ja schon von ihm, wie gütig der Herr ist. Lebt darin und lasst euer Leben darin regieren. Dass Christus euer Fundament ist und euch prägt in allem, wie ihr unterwegs seid. Wie? Ganz einfach, wie es in Vers 2 steht. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Wer vergangene Woche da war, hat das vom Jakob schon gehört und ich möchte damit einstimmen. Das Wort Gottes ist unser Fundament. Die Beziehung in Christus zu haben, das machen wir, indem wir diese reine Muttermilch haben. Gerade die als Krankenschwestern hier sind, wir hatten das im Hauskreis diese Woche. Die Muttermilch ist das Beste, was Kindern passieren kann. Weil da alles drin ist. Abwehrstoffe, Nährstoffe, das brauchen die. Und die unverfälschte reine Milch, diese Muttermilch, das ist das, was Kinder wachsen lässt. Das ist das, was wir brauchen. Und genau so sollen wir in dem reinen Wort Gottes sein, dass wir uns danach ausstrecken und sagen, wir wollen im Wort Gottes zu Hause sein. Das soll unser Fundament sein, unser Anfang und Ende. Wir wollen auf Jesus hören und das tun wir, indem wir in der Bibel lesen, indem wir darin forschen, nachlesen, nachschauen, was hat Gott getan. Wie ist Gott unterwegs? Das passiert auch nicht automatisch, sondern dazu muss ich mich entscheiden. Ich muss mich dazu entscheiden, zu sagen, ich lese in Gottes Wort. Ich lese nach, was Gott für mich hat. Ich pflege diese Beziehung. Und nicht nur sonntags morgens. Hier haben wir jetzt auch gerade keine andere Wahl, als zuzuhören und in der Bibel zu lesen, Bibelverse zu hören. Weil sonst müsstet ihr ja rausgehen. Aber daheim ist es dann, wenn man noch 20 Dinge erledigen müsste, wenn man noch Freunde und Bekannte hat. Und Simon, ich sehe genau, dass du zuhörst. Es ist gut, dass du zuhörst, ja. Es ist wunderbar, wie wir das sehen und sehen können, dass diese Pflege der Beziehung wichtig ist. Dass wir tagtäglich im Wort Gottes sind. Dass wir uns dem aussetzen, was Gott für uns hat. Aber nicht nur, dass wir Bibel lesen, sondern dass wir auch Gemeinschaft haben untereinander. Als Christen untereinander. Gemeinschaft vor Gott. Im Gottesdienst, in Hauskreisen, in Kreisen, in Treffen, in der Familie. Egal wo wir sind, wir sollten diese Beziehung pflegen. Dass wir ein Fundament in Christus haben und wissen dürfen, wir sind da. Und das, diese Pflege, und wie wir diese Pflege machen, das führt dann zu diesem Vers 1. Der eigentlich der Anfang ist, aber heute das Finale. Denn es heißt dort, legt also ab alle Bosheit, alle Falschheit, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Dieser Vers ist ein wunderschöner Vers eigentlich. Und allein an dem Vers, wie gesagt, könnte man eine eigene Predigt halten. Es fängt an mit dem, legt nun aber ab. Hier nimmt Petrus uns mit hinein und sagt, das, wie wir in Christus leben, passiert nicht automatisch, sondern es ist eine Entscheidung, dass wir sagen, legt nun ab. Dass wir dem fliehen, übersetzt noch manche, flieht der Bosheit, flieht der Falschheit, lauft davor weg, versteckt euch davor, haltet euch davon fern. Das ist eine Handlung, das heißt, wir sind jetzt aufgefordert, etwas zu tun. Wir sollen uns fernhalten von dem, was da ist. Das ist, wie gesagt, nichts, was automatisch passiert, auch nichts, was kommt, weil wir getauft sind oder glauben an sich. Wenn das so wäre, dann wäre die Welt ein ganz anderer Ort. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich vertraue auf Jesus Christus und ich baue auf ihn als Fundament, bin ich nicht automatisch heilig. Ich für meinen Teil mache immer noch Fehler. Wenn ihr wissen wollt, welche, fragt meine Frau. Die kriegt es am meisten mit. Fragt doch meine Brüder in der Leitungsrunde, die kriegen es auch viel mit. Schaut einfach in euer Leben und seht, es ist nicht alles von heute auf morgen gut, sondern es ist meine Entscheidung, mein Weg, dass ich sage, ich lege jetzt ab. Ich lege ab diese einzelnen Punkte und sage, nein, das will ich nicht mehr. Ich sage, ich will das nicht mehr und lebe so Stück für Stück, Tag für Tag, immer mehr in der Heiligung Gottes. Und das heißt, dass wir Dinge ablegen oder loslassen, zum Beispiel die Bosheit oder Falschheit. Wir haben hier oben diesen Spruch immer noch stehen, diese drei Worte, und da ist diese Liebe mit dabei. Wir sollen lieben. Das können wir nicht, wenn wir nicht beten, das können wir nicht, wenn wir uns lieben lassen, wenn wir uns dazu entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber es ist unsere Aufgabe, dass wir leben und lieben, wie Jesus geliebt hat. Das ist auch sein Befehl an uns. In Johannes Kapitel 13, Verse 34, 35 sagt Jesus, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wozu? Weil das ein Zeugnis sein wird für die Menschen um euch herum, weil sie an euch erkennen, wer Christus ist. Und deswegen legen wir diese Bosheit und Falschheit ab und sollten lieben. Sollten einen Unterschied machen, gerade als Priester des Höchsten. Und einstimmen in das, dass wir, wie es in Römer 12, Vers 21 heißt, das Böse überwinden mit Gutem. Dass wir sagen, wir wollen das Böse überwinden mit Gutem. Wir wollen uns nicht mehr an diese Welt binden, an diese Bosheit binden, sondern wir wollen ein neues Leben leben. Wer sich an das Alte bindet, der ist gebunden an die Bosheit. Wer sich aber in Christus binden lässt, ist eigentlich frei, obwohl er gebunden ist an Christus. Und in dieser Freiheit dürfen wir leben, dass wir wissen dürfen, wir sind frei in Christus und an ihn gebunden. Und dann gibt es keine Heuchelei mehr. Schon die Frage, wie rede ich über die anderen? Was rede ich über andere? Ist mein Ja ein Ja, mein Nein ein Nein? Wie hüte ich meine Zunge? Gerade dazu wäre es wichtig, einmal Jakobus zu lesen, zu schauen, was das ausrichten kann, wie und was ich rede. Rede ich liebevoll über jemanden? Begegne ich Menschen mit Liebe? Begegne ich meinen Geschwistern mit Liebe hier in der Gemeinde? Natürlich, für uns als Gemeinde ist das kein Problem. Wir sind ja alle hier mit Jesus unterwegs. Wir reden ja gut übereinander. Selbst wenn es manchmal nicht klappt, weisen wir uns darauf hin, dass wir gut übereinander reden sollten und lieben einander. Aber viel schwieriger wird es noch, wenn ich sage, euer Kollege in der Arbeit, der böse zu euch war, den sollt ihr lieben. Eure Klassenkollegen oder Menschen bei euch im Verein oder in der Nachbarschaft, die euch eins auswischen wollen, die sollt ihr lieben. Später und auch vor allem nächste Woche wird es weitergehen im Kapitel 2. Und da wird dann das aufgegriffen, dass Petrus sagt, diejenigen sind gerettet, die zu Unrecht Strafe erleben, die verleumdet werden, aber nicht das mit Bösem vergelten, sondern die sich an Christus halten. Nächste Woche ist es dann auch interessant zu kommen, um dann nochmal reinzuschauen, wie gehen wir gerade damit um, wenn Menschen uns Böses wollen oder uns verleumden. Wie gehen wir damit um, wenn wir unser Leben mit Christus leben, aber unser Umfeld nicht? Und dass wir dann sagen können, all die Menschen, die uns vielleicht Böses tun, sind trotzdem von Gott geliebt. Sie sind von Gott geliebt und Gott möchte sie zu sich ziehen. Gott möchte sie in seinem Reich haben, als unsere Geschwister. Und genau so sollten wir jeden behandeln, gerade auch die, die unsere Feinde sind, wo es dann ja auch heißt, ihr sollt segnen und nicht fluchen, und eure Feinde sollt ihr lieben. Und dann ist auch kein Platz für Neid, weil ich eigentlich weiß, ich habe alles in Christus. Das ist das, was wir in Kapitel 6, Vers 33 vom Matthäusevangelium vorhin schon gehört haben. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann wird uns alles andere zufallen. Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott unser Fundament ist, dass Christus unser Fundament ist, dann wird uns alles andere zufallen. Dann müssen wir nicht mehr sagen, ah, das, was der hat, das hätte ich aber gerne, oh, aber das Haus ist doch toll oder da ist doch eine Versorgung, die hätte ich gerne oder nochmal ein fünfter Urlaub, so wie die anderen das machen. Das brauche ich dann gar nicht mehr, weil ich in Christus genug habe, weil er mein Alles in allem ist. Und das Letzte nochmal die Verleumdung. Nochmals, wie rede ich über andere? Wie begegne ich Menschen? Begegne ich ihnen in Liebe? Und in dem, dass ich weiß, jeder Mensch ist von Gott geschaffen, ihm zur Ehre und zur Beziehung in Gott. Und jeder Mensch, dem wir begegnen, egal wo, egal was er tut, sollte von uns hören, Gott liebt dich. Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Und das ist auch die Einladung für heute, dass wir wissen und sehen dürfen, Gott liebt uns. Gott möchte mit uns unterwegs sein. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Er hat das gemacht, als wir noch seine Feinde waren, dass er gesagt hat, ich gebe mein Leben für euch. Und heute, hier und jetzt ist die Aufforderung, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, genau das umsetzen in unserem Leben, es ablegen, dass wir tun, dass wir anfangen zu tun. Und wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind, dass wir uns heute einladen lassen und sagen, wir wollen mit Jesus unterwegs sein. Das ist der Moment, wo wir sagen können, ich höre das von diesem Eckstein, es stößt mich ein bisschen, aber ich möchte jetzt mehr wissen. Wenn du an dieser Stelle bist, dann komm hinterher auf mich zu und red mit mir. Dann können wir noch weiter darüber reden. Oder red mit einem der Ältesten, mit Arne oder mit Daniel. Komm auf uns zu. Wir wollen gerne darüber reden und euch dazu einladen, mit Jesus unterwegs zu sein, aus dieser Gefangenschaft der Welt herauszukommen, in die Bindung und Freiheit in Jesus Christus hineinzutauchen. Uns einladen zu lassen zu Christus. Und dann zu sagen, dass wir in ihm sein können. Und gerade dann ermutige ich euch alle, heute nochmal von vorne zu lesen, von Vers 1 an bis Vers 10, nachzulesen, nachzuforschen, was da drin steht. Ich hoffe, ihr habt euch einzelne Sachen mitgeschrieben und forscht jetzt dann selber nochmal nach, dass ihr sagt, wir legen ab, wir geben uns Nahrung, wir nehmen diese Nahrung auf und lassen uns aufbauen durch Christus. Wir lassen uns einbauen in seine Gnade. Wir lassen uns hineinnehmen in seine Rettung, in seine Barmherzigkeit und lassen uns zu seinem Volk machen, dass wir wissen dürfen, unser Alltag startet heute, hier und jetzt. Und wir dürfen einen Unterschied machen als Priester des Höchsten. Wir dürfen uns einbauen lassen in sein Reich. Wir dürfen uns einbauen lassen in seinen Tempel. Wir sind lebendige Bausteine von dem, der uns einbaut in seine große Herrlichkeit, in das, was er ist. Und ich lade euch ein, dass ihr mitbaut am Tempel des herrlichen Gottes, am Tempel unseres Herrn Jesus Christus. Vater, danke, dass wir ja in dir unseren Fundament haben, unser Eckstein, dass wir wissen dürfen, wir sind in dir gehalten, wir sind in dir getragen, du bist unser Fundament und unser Ein und Alles, du bist kostbar, du bist groß. Und danke, Herr, dass du uns gebrauchen willst und dass wir das tun können, dass wir uns einbauen lassen können in dein Reich und dass du uns bauen willst zu deinem Tempel, zu deinem Reich und zu deiner Herrlichkeit. Amen.